Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Apostelgeschichte ist ein historisches Dokument, das die Entstehung der Gemeinde aufzeigt. Es beschreibt Aufgaben, die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. So lesen wir, er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung und die Unterweisung werden weitergehen, bis die Vollzahl der Heiden gerettet ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist das einzige und wahre Fundament der Gemeinde. Hören Sie heute aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte, das 28. Kapitel mit der Überschrift Schicksal Rom.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 28, Schicksal Rom. Dies ist das letzte Kapitel der Apostelgeschichte. Es wird berichtet, dass Paulus von einer giftigen Schlange gebissen wurde, aber nicht zu Schaden kam. Auf Malta heilte er den Vater von Publius, der als der Vornehmste der Insel galt. Dieser war an Fieber und Ruhr erkrankt. Andere wurden ebenfalls geheilt. Schlussendlich traf Paulus in Rom ein und bezeugte vor den jüdischen Führern, dass Jesus Christus der Sohn Gottes, der Messias von Israel und der Retter der Welt ist. Er betonte vor allem in Vers 28, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist, und sie werden auch hören. Die Taten der Apostel sind auch die Taten der Gemeinde von Jesus Christus, die bis heute weiter existiert. Die Apostelgeschichte endet mit dem Vers 31, und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Die Barbaren. Paulus war nun zusammen mit 275 weiteren Männern schiffbrüchig auf der Insel Malta. Zu diesen 275 zählten Soldaten, Gefangene und Seeleute. Wir lesen, und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. In einigen älteren Übersetzungen werden die Einwohner als Barbaren bezeichnet. Diese Bezeichnung trägt heutzutage eine sehr negative Konnotation. Sie wird mit brutalem und unzivilisiertem Verhalten verbunden. Dies war, wie in diesen Versen erkennbar, bei den Einwohnern von Malta nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Als Barbaren wurden ursprünglich alle Menschen bezeichnet, die nicht Griechisch sprachen. Ein Wunder. Es ist vielsagend, dass Paulus gleich von Beginn an aktiv wurde. Er saß weder untätig herum, noch predigte er den Leuten. Er tat etwas sehr Natürliches. Er arbeitete. Wir lesen in Vers 3, als aber Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Die Bevölkerung hatte das Feuer angezündet. Sie hatten offensichtlich das notwendige Holz herbeigebracht. Paulus schien es aber wichtig, noch zusätzliches Holz zu sammeln, und er legte es aufs Feuer. Das führte dazu, dass eine giftige Schlange, eine Otter, plötzlich herausschoss und ihn sofort biss. Dies ist ein prophetisches Bild vom Erzfeind Gottes, dem Teufel. Die Schlange, die Gottes Gebot für Adam verdrehte, indem sie Eva ihre eigene Interpretation gab, keineswegs werdet ihr sterben, 1. Mose 3, Vers 4. Das war der Beginn des Untergangs der Menschheit. Eva glaubte freiwillig der verdrehten Wahrheit der Schlange und fiel in Sünde. Im vorliegenden Fall versuchte die Schlange, Paulus zum Schweigen zu bringen, damit er die Botschaft der Errettung nicht predigen konnte. Ein stummes Zeugnis. Paulus verkündete nichts. Man würde doch annehmen, dass Paulus die Gelegenheit wahrgenommen und nicht nur den 275 Geretteten, sondern auch den Inselbewohnern das Evangelium gepredigt hätte. Doch er tat nichts dergleichen. Dafür tat er etwas Nützliches. Er packte mit an und half, das Feuer anzuheizen, damit sich alle etwas länger wärmen konnten. In Vers 4 heißt es: Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander: Gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Die Inselbewohner wussten, dass es eine giftige Schlange gewesen war, deren Biss tödlich sein konnte. Sie hatten sich bereits ihre Meinung gebildet. Paulus war irgendwie schuldig. Und das war Gottes Strafe für ihn. Aber sie warteten vergeblich. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Vers 6. Anstatt diesen Heiden Gottes Wort zu predigen, erfüllte Paulus biblische Prophetie. Wir erinnern uns, Jesus gebot seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Markus 16, die Verse 15 bis 18. Durch Paulus' Handeln werden diese Worte erfüllt, Schlangen werden sie aufheben und doch wird es ihnen nicht schaden. Logischerweise wäre es töricht, dieses Ereignis nachzuahmen. Es war nicht die Absicht von Paulus, den Leuten die Kraft Gottes zu zeigen, sondern er tat das Selbstverständliche. Er half, das Feuer am Leben zu erhalten und diente damit den Menschen. Heilung der Kranken. Aber das war nicht alles. Wir lesen in den Versen 7 bis 9: Aber in der Umgebung jenes Ortes hatte der Vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut. Dieser nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank daniederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Das war ebenfalls eines der 5 Zeichen, die Jesus prophezeite. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und nochmals, wir lesen nichts davon, dass Paulus das Evangelium verkündete oder von Jesus sprach. Es steht nur geschrieben, dass Paulus betete. Obwohl wir nichts davon lesen, können wir doch annehmen, dass viele sich bekehrten, nachdem sie diese Wunder gesehen hatten. In Kapitel 27, Vers 23 bekundete Paulus, dass er ein Diener des lebendigen Gottes war, des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene. Er prophezeite auch während des Sturms auf dem Schiff: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Und so kam es auch. Diese Tatsachen und Wunder bestätigten, dass Paulus wirklich ein Diener des höchsten Gottes war. Das war Paulus aktives und gelebtes Zeugnis. Ein ehrenvoller Abschied. Wir sehen die Reaktionen der Insulaner, die Paulus und seine Mitreisenden so freundlich aufgenommen hatten. Wir lesen in Vers 10: Diese erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Für die Einwohner war es durchaus ein Opfer, sich um die 276 Gestrandeten zu kümmern. Schließlich blieben diese über 3 Monate dort. Erst dann ging die Reise weiter nach Rom. Schiffszeichen. In Vers 11 lesen wir: Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff von Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Dioskuren nannte man die mythischen Zwillingssöhne des griechischen Gottes Zeus, Kastor und Polydeukes. Auch die heutige Kultur bedient sich oft der Namen von Berühmtheiten, menschlichen Helden oder starken Tieren. So benennen sich zum Beispiel Sportmannschaften oft nach Tieren, wie zum Beispiel die Kölner Haie oder die Eisbären Berlin. Das gilt auch für die Nationen der Welt. Es gibt kein Land, das als nationales Symbol einen Wurm, eine Fliege oder eine Schnecke hätte. Alle Nationen haben etwas gemeinsam: Arroganz und Stolz. Und voller Stolz ist auch das menschliche Herz. Dieses Schiff hatte einen demütigen Passagier an Bord, den Apostel Paulus. Er schreibt an die Philipper in Philipper 1, Vers 21: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und dieses Schiff mit der stolzen Namensverbindung zu Zeus brachte seinen Diener ans Ziel. Prophetisch betrachtet zeigt dies die Konfrontation zwischen Stolz und Bescheidenheit auf, zwischen weltlicher Macht und Demut. Wir als Christen können auch Gebrauch machen von solchen Symbolen und Idolen. Wir können die vorhandenen Technologien nutzen für die Verkündigung des Evangeliums. Wir dürfen auch die modernen Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet und so weiter ganz freimütig für die Verkündigung der Heilsbotschaft einsetzen. Ankunft in Italien. Nach der Abreise aus Malta kamen sie nach Sizilien, von dort ans Festland von Italien bis zur Endstation der Schiffsreise in Puteoli. Und so lesen wir in den Versen 12 bis 13: Und wir liefen in Syrakus ein und blieben 3 Tage dort. Und von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Rhegium. Und da nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am 2. Tag nach Puteoli. Die Stadt Puteoli liegt etwa 200 Kilometer südlich von Rom. Das Evangelium muss sich sehr schnell ausgebreitet haben, da wir im nächsten Vers lesen, dass Paulus 7 Tage lang mit den Brüdern vor Ort Gemeinschaft hatte. Das bedeutet, dass das Evangelium bereits bis Rom durchgedrungen war und Gemeinden gegründet worden waren. Wir lesen in Vers 14: Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, 7 Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Auch die Nachricht von Paulus' Ankunft war wohl schon bis Rom durchgedrungen, so dass sich dort ein Empfangskomitee bildete. Wir lesen in Vers 15: Und von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen bis nach Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Das Evangelium war bereits vor Paulus' Ankunft verkündigt worden. Menschen waren zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen. Paulus erkannte dies mit großer Dankbarkeit in seinem Herzen. Er wusste, dass dies die Erfüllung der Prophezeiung von Jesus war: Ich will meine Gemeinde bauen. Es ist außergewöhnlich, wie Gott damals am Werke war und wie er es auch heute noch ist. All die Umstände, unerfreulichen Erfahrungen und selbst die heftige Verfolgung, die Paulus erlitt, dienten dem einen Ziel, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Ankunft in Rom. Schließlich erreichte Paulus Rom. Das war das beabsichtigte Ziel gewesen. Ganz offensichtlich erhielt Paulus eine Sonderbehandlung. So lesen wir in Vers 16: Als wir aber nach Rom kamen, übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Obersten der Leibwache. Paulus aber wurde gestattet, für sich zu bleiben mit dem Soldaten, der ihn bewachte. An dieser Stelle sehen wir die erstaunliche Freiheit des römischen Gesetzes, das auch das Prinzip der Unschuldsvermutungen kannte. Paulus war unschuldig, bis das Gegenteil vor Gericht nachgewiesen wurde. Erste Besucher. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die vornehmsten der Juden zusammenrief. Und als sie versammelt waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, obwohl ich nichts gegen das Volk oder die Gebräuche der Väter getan habe, bin ich von Jerusalem aus gefangen in die Hände der Römer ausgeliefert worden. Vers 17. Das war Paulus' erste Amtshandlung. Er rief die Vornehmsten der Juden zusammen. Die scheint ein Widerspruch zu sein, steht doch in der Apostelgeschichte 18, Vers 2, dass Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Claudius regierte von 41 bis 54 nach Christus, das Jahr, in dem er vergiftet wurde. Deshalb können wir davon ausgehen, dass die Vertreibung der Juden aus Rom nur temporär war. Dank der Bibel wissen wir, dass die vornehmen Juden von Rom kamen, um Paulus anzuhören. Der Heidenapostel führte sein Muster weiter. Er verkündigte das Evangelium zuerst den Juden. Paulus berichtete, dass er in Israel für unschuldig befunden worden war. Wir lesen in den Versen 18 bis 20: Diese wollten mich freilassen, nachdem sie mich verhört hatten, weil keine todeswürdige Schuld bei mir vorlag. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch keinesfalls habe ich gegen mein Volk etwas zu klagen. Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Kette. Das war kein politischer Schachzug. Paulus bezeugte, dass er aus einem bestimmten Grund ein Gefangener war, nämlich um der Hoffnung Israels willen. Was war und ist heute noch die Hoffnung für Israel? Der Messias und das nachfolgende tausendjährige Friedensreich, zuerst für Israel, dann für den Rest der Welt. Das Schweigen der Juden von Jerusalem. Die nächsten zwei Verse entlarven die Scheinheiligkeit der Juden in Jerusalem. So lesen wir in den Versen 21 und 22. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben weder Briefe deinetwegen aus Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern gekommen, der über dich etwas Böses berichtet oder gesagt hätte. Wir wollen aber gerne von dir hören, was du für Ansichten hast, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Was war aus dem heftigen Widerstand der Juden von Jerusalem geworden? Sie hatten ihn tituliert als Pest, Anführer der Sekte, der versucht hatte, den Tempel zu entweihen. In Apostelgeschichte 24, die Verse 5 und 6. In Rom hörte man nichts von diesen Anschuldigungen. Wir lesen auch nichts von den mehr als 40 Juden, die sich vorgenommen hatten, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. In Apostelgeschichte 23, Vers 12. Wir müssen annehmen, dass sie alle verhungert sind. Das heißt, wenn sie aufrichtig waren. Eines ist klar: Es kamen keine Anschuldigungen aus Judäa zu den Juden in Rom. Widerspruch. Bei diesem ersten Treffen, das stattfand, machten die Juden eine interessante Aussage zu den Gläubigen. Von dieser Sekte ist uns bekannt, dass hier überall widersprochen wird. Warum wurde den Christen widersprochen? Bevor wir die Frage beantworten, wollen wir uns eine Gegenfrage stellen. Warum wird der Kirche heute nicht widersprochen? In den USA gehen beinahe die Hälfte der Bevölkerung einmal pro Woche in die Kirche. Einige Statistiken behaupten, dass es dort 40 Millionen wiedergeborene Christen gebe. Die Medien berichten umfangreich von verschiedenen Kirchen und Gemeinden sowie deren Aktivitäten. Die Kirche ist ein Multimilliardengeschäft geworden und verfügt über praktisch unbegrenzte Ressourcen. Evangelikale, Katholiken sowie Mormonen üben politische Macht aus. Deshalb wollen wir die Frage wiederholen: Warum wird der heutigen Kirche nicht widersprochen? Ich denke, wir alle kennen die Antwort, wollen aber nicht darüber reden. In der heutigen Christenheit geht es nicht ausschließlich um Jesus, den Gekreuzigten, der eine Botschaft brachte, die im Widerspruch zur heutigen religiösen Philosophie steht. Die heutige Christenheit ist mit der Welt zusammengerückt. Sie ist Teil dieser Welt geworden. Die Bergpredigt, in der Jesus sagt: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Matthäus 5, Vers 3 und die Verse 10 und 11. Diese Verse werden lediglich als eine theoretische Übung angesehen. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jede aufrechte, gesetzestreue, steuerzahlende, religiöse Person und besonders für diejenigen, die in ihrem Nationalstolz gefangen sind. Diese Menschen können die einfache Wahrheit der Bibel nicht akzeptieren. Genauso schwer fällt es uns, Folgendes zu akzeptieren und umzusetzen: Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Oder Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Es ist eigentlich schockierend, dass heutzutage der Verkündigung des Evangeliums nicht widersprochen wird. Das zeigt, dass das Evangelium verfälscht wird und die Kirchen und Gemeinden sich den politischen Zielen des Landes anpassen. Die Kirche tritt in die Fußstapfen Roms. Kirche und Staat gehören zusammen. Wir haben alles bequem unter den Teppich gekehrt, damit wir nicht als eine Gruppierung erscheinen, der widersprochen wird. Das ist die Erfüllung der Prophetie von Simeon aus Lukas 2, Vers 34. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Nochmals, warum wurde den Christen in Rom widersprochen? Weil sie von ganzem Herzen Jesus Christus folgten. Sie liebte nicht die Welt. In Johannes 15, Vers 19 heißt es, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Paulus verkündigt den Juden in Rom. Zurück nach Rom. Die Juden hörten noch mehr. Wir lesen in Vers 23, nachdem sie ihm nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft, ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten. Das war eine sehr lange Predigt, vom Morgen bis zum Abend. Er unterrichtete sie im Wort Gottes, im Gesetz Moses sowie den Propheten und machte ihnen deutlich, dass Jesus die Erfüllung der Prophetien ist, der eine, der kommende. Was war das Resultat davon? Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Das ist ganz natürlich. Wenn die Wahrheit bekundet wird, glauben die einen, aber die anderen nicht. Der Apostel Paulus proklamierte die ganze Wahrheit, nicht nur die Passagen, die gefallen, so wie es heute praktiziert wird. Paulus offenbarte auch die unangenehme Wahrheit. Wir lesen in den Versen 25 bis 28. Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte, trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist, und sie werden auch hören. Die zweischneidige Wahrheit von Gottes Wort. Viele weigerten sich, das Wort aufzunehmen, obwohl sie hörten, was Paulus verkündigte. Sie waren nicht bereit, die ganze Wahrheit zu erkennen. Deshalb konnten sie Gottes Reich nicht mit den Augen sehen. Rufen wir uns doch in Erinnerung, was Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 3 sagte. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Schlimmste für die Juden, die gelehrt worden waren, abgesondert zu leben, war die Botschaft, dass das Heil nun auch den Heiden galt. Die Juden kannten die Schrift und Gottes Anweisung, ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. 3. Mose 20, Vers 24. Das war einer der Gründe, warum die Juden so erbost waren, als Paulus sagte, ich gehe zu den Heiden. Hätten sie die Schrift wirklich richtig gelesen, so hätten sie Kenntnis gehabt von 1. Mose Kapitel 12, Vers 3. Und in dir, in Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und sicherlich hatten sie Jesaja 49, Vers 6 gelesen, wo steht, ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Oder Jeremia 16, Vers 19, zu dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erde. Unglaube führt zu Blindheit. Man sieht nur, was das böse Herz vorgibt. Für viele Juden in Rom war die Botschaft von Paulus das Zeichen, dem widersprochen wird. Und wie verhält es sich heute? Heute sieht es nicht anders aus. Unter keinen Umständen wollen wir zu den Zurückgewiesenen gehören. Paulus aber beschreibt die wahre Gemeinde ganz klar. In 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch. nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das läuft der allgemeinen Empfindung innerhalb der Christenheit zuwider, sogar innerhalb der bibeltreuen Christenheit. Niemand möchte töricht, schwach oder verachtet sein. Und genau darin liegt auch die große Tragödie Israels. Auch die Juden wollen nicht anders sein als die restlichen Nationen der Welt. Sie wollen zur In-Group gehören, beliebt und erfolgreich sein. So steht es auch in Israels Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948. Gleich allen anderen Völkern ist es das natürliche Recht des jüdischen Volkes, seine Geschichte unter eigener Hoheit selbst zu bestimmen. Weiter steht in dieser Erklärung geschrieben: Wir wenden uns an die Vereinten Nationen mit der Bitte, dem jüdischen Volk beim Aufbau seines Staates Hilfe zu leisten und den Staat Israel in die Völkerfamilie aufzunehmen. Israels zukünftige Hoffnung. Am Ende wird Israel jedoch von den Nationen enttäuscht werden. Gerade in der tiefsten Enttäuschung wird sich aber etwas absolut Herrliches ereignen. Der Prophet Jeremia schrieb darüber um etwa 600 vor Christus in Kapitel 30, Vers 7: Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Letzte Mahnung. Die Apostelgeschichte endet in den Versen 29 bis 31 mit diesen Worten: Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel miteinander. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Paulus wusste, dass es für ihn keine Zukunft auf dieser Erde gab. Er war total auf Jesus fokussiert. So lesen wir in Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das Zeugnis von Paulus zeigt eine Person, die sich selbst ganz aufgegeben hat, sodass sie als neuer Mensch ein Licht in der Dunkelheit um sie herum sein kann. Deshalb kann Paulus das Evangelium als sein Evangelium bezeichnen in Römer 2, Vers 16. Diese Aussage hat viele aufrichtige Christen vom Weg abkommen lassen, da sie lehren, das Evangelium von Paulus sei ein anderes. Das ist aber ganz klar nicht der Fall. Stattdessen hat sich Paulus so sehr mit Jesus und seinem Wort identifiziert, dass er unter der Führung vom Heiligen Geist berechtigt sagen konnte: Nach meinem Evangelium. Ähnlich verhält es sich in 2. Thessalonicher 3, die Verse 7 bis 9, wo Paulus dazu auffordert, ihn nachzuahmen. Wir sollen Jesus zwar nachfolgen, nachahmen, aber Paulus, der sich mit Jesus vollständig identifizierte, konnte ebenso gut sagen: uns nachahmen. Wir tun gut daran, den Instruktionen der Apostelgeschichte zu folgen. Diese zeigen uns den Beginn der Gemeinde, den Bau des Fundaments und die vom Heiligen Geist geführte Mission, die bewirkte, dass das Evangelium der ganzen Welt verkündigt wird. Sie hörten soeben das 28. Kapitel mit der Überschrift Schicksal Rom aus dem Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.